Rainer Maria Rilke, Alkestis. Da, plötzlich war der Bote unter ihnen, hineingeworfen in das Überkochen des Hochzeitsmahles, wie ein neuer Zusatz. Sie fühlte nicht die Trinkenden des Gottes heimlichen Eintritt, welcher seine Gottheit so an sich hielt wie einen nassen Mantel, und ihrer einer schien, der oder jener, wie er so durchging. Aber plötzlich sah, mitten im Sprechen, einer von den Gästen den jungen Hausherrn oben am Tische wie in die Höhe gerissen, nicht mehr liegend, und überall und mit dem ganzen Wesen ein Fremdes spiegelnd, das ihn furchtbar ansprach. Und gleich darauf, als klärte sich die Mischung, war Stille. Nur mit einem Satz am Boden von trübem Lärm und einem Niederschlag fallenden Lallens, schon verdorben riechend nach dumpfem, umgestandenen Gelächter. Und da erkannten sie den schlanken Gott, und wie er da stand, innerlich voll Sendung und unerbittlich, wussten sie es beinahe. Und doch, als es gesagt war, war es mehr als alles Wissen, gar nicht zu begreifen. Admet muss sterben. Wann? In dieser Stunde. Der aber brach die Schale seines Schreckens in Stücken ab und streckte seine Hände heraus aus ihr, um mit dem Gott zu handeln. Um Jahre, um ein einzig Jahr noch Jugend, um Monate, um Wochen, um paar Tage, ach, Tage nicht, um Nächte, nur um eine Nacht, um diese nur, um die. Der Gott verneinte, und da schrie er auf und schrie's hinaus und hielt es nicht und schrie, wie seine Mutter aufschrie beim Gebären. Und die trat zu ihm, eine alte Frau, und auch der Vater kam, der alte Vater, und beide standen alt, veraltet, ratlos beim Schreienden, der plötzlich wie noch nie so nah sie ansah, abbrach, schluckte, sagte: »Vater, liegt dir denn viel daran, an diesem Rest, an diesem Satz, der dich beim Schlingen hindert? Geh, gieß ihn weg. Und du, du alte Frau, Matrone, was tust du denn noch hier? Du hast geboren.« Und beide hielt er sie wie Opfertiere in einem Griff. Auf einmal ließ er los und stieß die Alten fort, voll Einfall, strahlend und atemholend, rufend: »Kreon, Kreon!« Und nichts als das, und nichts als diesen Namen. Aber in seinem Antlitz stand das andere, das er nicht sagte, namenlos erwartend, wie er es dem jungen Freunde, dem Geliebten, erglühend hinhielt über den wirren Tisch. »Die Alten«, stand da, »siehst du, sind kein Loskauf. Sie sind verbraucht und schlecht und beinahe wertlos. Du aber, du, in deiner ganzen Schönheit.« Da aber sah er seinen Freund nicht mehr. Er blieb zurück. Und das, was kam, war sie. Ein wenig kleiner fast, als er sie kannte, und leicht und traurig in dem bleichen Brautkleid. Die anderen alle sind nur ihre Gasse, durch die sie kommt und kommt, gleich wird sie da sein, in seinen Armen, die sich schmerzhaft auftun. Doch wie er wartet, spricht sie, nicht zu ihm, sie spricht zum Gotte, und der Gott vernimmt sie, und alle hören's gleichsam erst im Gotte. Ersatz kann keiner für ihn sein. Ich bin's. Ich bin Ersatz. Denn keiner ist zu Ende, wie ich es bin. Was bleibt mir denn von dem, was ich hier war? Das ist's ja, dass ich sterbe. Hat sie dir's nicht gesagt, da sie dir's auftrug, dass jenes Lager, das da drinnen wartet, zur Unterwelt gehört? Ich nahm ja Abschied, Abschied über Abschied. Kein Sterbender nimmt mehr davon. Ich ging ja, damit das alles unter dem begraben, der jetzt mein Gatte ist, zergeht, sich auflöst. So führ mich hin. Ich sterbe ja für ihn. Und wie der Wind auf hoher See, der umspringt, so trat der Gott fast wie zu einer Toten und war auf einmal weit von ihrem Gatten, dem er versteckt in einem kleinen Zeichen die 100 Leben dieser Erde zuwarf. Der stürzte taumelnd zu den beiden hin und griff nach ihnen wie im Traum. Sie gingen schon auf den Eingang zu, in dem die Frauen verweint sich drängten. Aber einmal sah er noch des Mädchens Antlitz, das sich wandte mit einem Lächeln, hell wie eine Hoffnung, die beinahe ein Versprechen war, erwachsen zurückzukommen aus dem tiefen Tode zu ihm, dem Lebenden. Da schlug er jäh die Hände vors Gesicht, wie er so kniete, um nichts zu sehen mehr nach diesem Lächeln. In Ingolstadt ist zwar traditionell der Oktober eine Frau, bei Danner tanzt allerdings ist aktuell auch der Februar diesem Geschlecht gewidmet. Nachdem wir es in der letzten Folge mit einer frühen Form der Ballade zu tun hatten und das bedauernswerte Schicksal der bürgerschen Lenore verfolgen konnten, blicken wir heute direkt in die literarische Moderne und landen bei Rainer Maria Rilke, der sich einer starken Frauenfigur aus der griechischen Mythologie angenommen hat. Alkestis. Wobei man gleich mal fragen kann, ob das überhaupt noch als Ballade durchgeht, was Rilke da 1907 in seinen neuen Gedichten fabriziert hat. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass mir just eben eine bezaubernde Dame gegenüber sitzt, der wir im Grunde diesen Ausflug zu Rilke zu verdanken haben, weil die Anregung dazu kam von ihr und die diese Frage sicherlich kompetent beantworten kann, denn sie ist die neue Mediendramaturgin der Sparte X und heißt Agnes Sedlak. Herzlich willkommen, Agnes.
Danke, ich freue mich, hier zu sein.
Als ich in deiner Vita gestöbert habe, konnte ich ja mit Entzücken feststellen, dass auch du aus dem schönen Schwabenlande stammst.
Genau.
Du bist nämlich in Sigmaringen geboren, Das liegt im Zollernalbkreis, wen es interessiert, und ist tatsächlich auch ein Donaustädtchen. Im Vorgespräch hast du mir dann allerdings verraten, dass du eher reingeschmeckte bist, wie man bei uns sagt, also Azurgroste, würde man hier wohl sagen. Das heißt, mit den schwäbischen Wurzeln ist es gar nicht so weit her.
Nee, also ich bin geboren und aufgewachsen in Sigmaringen und der Nähe. Meine letzte Station vor Ingolstadt war tatsächlich dann auch wieder Schwaben, nämlich die Landesbühne in Esslingen. Das ist ganz in der Nähe von Stuttgart. Meine Eltern kommen aber aus Rumänien, was im Endeffekt ja auch irgendwie an der Donau liegt, aber dann wieder an einem ganz anderen Teil. Man könnte also sagen, ich wandere diesen Fluss rauf und runter.
Ja, und bist jetzt hier in Ingolstadt gelandet. Mhm. Du hast mir erzählt, dass du eine intensive Rilke-Phase hattest. Wann war denn die?
Oh, die war wahrscheinlich so mit 13. Also das war so der Zeitpunkt, an dem ich durch Rilke das erste Mal so verstanden habe, wie toll Lyrik eigentlich sein kann. Davor war das tatsächlich eine Gattung, mit der ich nicht wirklich viel anfangen konnte. Und es kam mir immer ein bisschen altbacken vor. Und ich bin dann zufällig in der Schule auf ganz klassisch den Panther von Rilke gestoßen. Und das hat dann plötzlich so eine ganz neue Welt aufgemacht. Und da habe ich sehr viel Rilke gelesen in der Folgezeit, aber auch nur die Lyrik. Jahre später habe ich dann festgestellt, dass der auch ganz andere Sachen geschrieben hat.
Ja.
Aber ich bin da so ein bisschen hängen geblieben. Deswegen, als du mich gefragt hast, ob ich Lust habe, dabei zu sein und vielleicht einen Vorschlag habe, ist mein Gehirn sofort bei Rilke gewesen. Und ich dachte zuerst auch, ja, der hat doch so viel geschrieben, da sind bestimmt sau viele Balladen dabei.
Ja.
Bei der Recherche ist mir dann aber aufgefallen, dass ich an die Elegien gedacht habe, was dann ja doch noch mal ein bisschen Unterschied ist. Aber wir sind ja trotzdem fündig geworden.
Ist es denn eine Ballade? Was würdest du sagen?
Es ist wahrscheinlich keine ganz klassische Ballade, aber ich würde sagen, es sind genügend epische, erzählerische Elemente mit dabei, dass man sie so bezeichnen kann, ja.
Genau, also wir haben hier keine Strophenform mehr, wir haben auch kein Reimschema, aber wir haben eigentlich die drei Kriterien für eine Ballade, das Epische, das Lyrische und ich finde auch das Dramatische,
ja.
Kommt hier sehr schön vor. Du bist quasi als Pubertierende auf Rilke gestoßen, hast du Rilke mal zitiert beim Flirten oder so?
Nee, das nicht. Glaube ich zumindest.
Also ich kann mich durchaus erinnern, dass ich das Liebeslied von ihm schon mal zu solchem Zwecke eingesetzt habe.
Oh, okay. War das erfolgreich?
Das war sogar erfolgreich, ja.
Schön.
Kurzfristig, aber immerhin.
Ja.
Wir sind dann gemeinsam auf die Alkestis gestoßen. Mhm. Rilke hat sich ja gerne bei der griechischen Mythologie bedient. Hier bei Alkestis ist es ein Stoff aus der, eigentlich aus der Admetos-Sage. Man kann das wunderbar bei Gustav Schwab nachlesen, der uns ja seit der Folge 28 mit seinem Bodenseereiter bekannt ist, in seinen Sagen des klassischen Altertums. Lustigerweise firmiert das bei Schwab unter dem Herakles-Mythos.
Aha.
Der Herakles war ja so ein Halbgott oder ein Heros, er hat da 12 Heldentaten vollbracht. Da ist der Admetos aber gar nicht dabei, aber so nebenbei hat der auch mal bei Admetos mitgewirkt. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück, welche Rolle der da spielt, weil der kommt ja bei Rilke nicht vor. Admetos, König von Thessalien, der soll sterben. Apoll, der Gott Apoll, der handelt bei den Mäuren, das sind die
Schicksalsgöttinnen.
Dankeschön, Schicksalsgöttinnen, handelt aus. Admet kann vom Tod verschont werden, wenn er einen Ersatz findet und geht daraufhin zu Admet. Und da bin ich schon in die erste Falle getappt, aus der du mich dann dankenswerterweise befreit hast. Ich ging aufgrund dieser Lektüre nämlich davon aus, dass der Bote, der bei unserem Rilke-Gedicht auftritt, dass das Apoll ist. Stimmt aber gar nicht. Welcher Gott ist es denn?
Also meine Theorie ist, dass es der Thanatos ist, also der Todesgott, der direkt auf dieses Hochzeit oder in dieses Hochzeitsmahl hineinplatzt mit seinem nassen Mantel und die Nachricht überbringt von Admets Tod.
Was eigentlich auch völlig logisch ist, nur weil mich Schwab quasi auf die falsche Fährte gelockt hat, war ich die ganze Zeit der Meinung, das ist Apoll. Da bin ich schon mal sehr für deine dramaturgische Nachhilfe dankbar. Es gibt mehrere Bearbeitungen dieses mythologischen Stoffes. Als ersten Bekannten können wir Euripides nennen.
Mhm.
Der hat das 438 vor Christus geschrieben. Für uns heute würde man das ja als klassische Tragödie ansehen. Da opfert sich eine Frau selbstlos für ihren Mann und geht in den Tod. Jetzt frage ich dich mal ganz spontan als Frau, wäre das für dich ein Vorbild?
Die Alkestis?
Ja.
Ich habe es prinzipiell nicht so mit Vorbildern, muss ich sagen. Aber jetzt so die Frage, ob das jetzt allgemein eine positive weibliche Figur ist, vielleicht die auch als Inspiration dienen kann. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Bearbeitung an, weil dadurch, dass in ihr ja dieser Aspekt der Selbstaufopferung für einen Mann drinsteckt. Das kann man durchaus negativ interpretieren. Ich habe aber den Eindruck, bei Rilke ist es durchaus eine sehr positive Interpretation der Alkestis, die sehr selbstbestimmt entscheidet, in den Tod zu gehen. Also sie deutet ja am Ende an, dass sie aus dem Tod zurückkehren wird, und zwar erwachsen.
Sie geht ja mit einem Lächeln, ne?
Genau.
Was ja Admet dann auch völlig umwirft, dieses Lächeln. Hier ist es ja auch bei Rilke ein bisschen verdichtet. Im Originalmythos ist es ja so, dass Alkestis und Admetos schon jahrelang verheiratet sind, auch schon mehrere Kinder haben, mhm, und plötzlich kommt der Tod daher. Rilke verdichtet es so ein bisschen, da findet der Ruf des Todes in der Hochzeitsnacht statt. Und ja, bleiben wir gerade nochmal bei der Alkestis. Wie beschreibt sie denn diese Hochzeitsnacht? Das ist ja für sie auch so eine Art Tod, mhm, schon.
Sie sagt ja im Endeffekt gar nicht mehr zu Admet, sondern zu Thanatos direkt: Nimm doch mich, ich bin ein Ersatz. Das, was jetzt ansonsten passiert wäre, wenn du nicht gekommen wärst, meine Hochzeitsnacht, die hätte sowieso meinen Tod bedeutet. Daher kann ich auch gleich mit dir mitgehen. Tod, also die Hochzeitsnacht als Tod mehr so als Metapher, denke ich. Als Tod ihrer eigenverantwortlichen Persönlichkeit, weil der Vollzug der Hochzeitsnacht für sie dann wahrscheinlich bedeutet hätte, sie lebt ab jetzt nur noch für ihren Mann und nicht mehr für sich selbst.
Also der Tod ist gar nicht das Ende, sondern der Tod ist nur eine Wandlung in ein anderes Dasein.
Genau.
Du hast gerade von den Metaphern gesprochen.
Mhm.
Rilke ist ja ein großer Freund von Sprachbildern auch. Und ja, auch Alkestis strotzt ja davon. Welches Sprachbild hat dir denn am besten gefallen? Hast du ein Lieblingssprachbild?
Ja, schon, aber es ist keine konkrete Stelle. Ich finde, es zieht sich so ein bisschen durch, diese Gleichsetzung von Leben und Essen. Oder beziehungsweise Festmahl und Leben. Diese Dekadenz, die dahinter steckt. Das ist am Anfang, wenn der Tod eintritt und sich dieses Hochzeitsmahl dann irgendwie wandelt und es wird von trübem Lärm, fast schon verdorben riechend, umgestandenem, also fast abgestandenem Gelächter dann gesprochen. Da habe ich gleich so eine Essensassoziation. Und das kommt später dann auch wieder, wenn Admet seinen Vater um sein Opfer bittet. Und er spricht von dem Leben des Vaters als abgestandener Bodensatz. Gieß ihn doch weg. Und das ist irgendwie eine sehr schöne Metapher, finde ich, für das Leben.
Man ist so ein bisschen erinnert an den Jedermann. Ne? Da
stimmt.
Ist ja auch ein Fest, wo der Tod so reinplatzt. Und dann ist die Stimmung schon mal beim Teufel. Mein schönstes Sprachbild ist die Schale seines Schreckens.
Oh ja, das ist schön.
Der aber brach die Schale seines Schreckens in Stücken ab und streckte seine Hände heraus aus ihr, um mit dem Gott zu handeln. Ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden, aber im Grunde ist damit ja irgendwie so eine Art Eierschale gemeint, wie wenn da so das Küken sich da rauspicken würde, was ja eigentlich auch wieder so ein Geburtsbild ist.
Mhm.
Aber Admet ist anscheinend in dieser Eierschale schon wie in einem Kokon gefangen, so wie zum Abtransport, und befreit sich irgendwie aus dieser Schale des Schreckens nochmal, um mit dem Gott zu handeln. Und er handelt quasi wie der Brandner Kasper, um ein paar Jahre noch leben. Irgendwie, die spielen jetzt hier allerdings nicht Karten und trinken Kirschgeist. Aber er versucht dann noch ein bisschen was rauszuhandeln. Irgendwie.
Mhm.
Zumindest dann noch eine Nacht, wenigstens die Hochzeitsnacht mit seiner Frau, möchte er noch erleben. Der Gott ist aber unerbittlich. Dass Rilke so ein Bild findet, allein das macht ihn schon genial.
Mhm. Weil die Schale ihn natürlich auch trennt, so von der Realität, von dem Leben. Und indem er verhandelt, indem er die Schale durchbricht, schafft er irgendwie wieder eine Verbindung dazu.
Das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Er möchte nicht sterben. Er steht ja auch noch mitten im Leben und kommt dann auf die Idee, dass er doch seine Eltern vorschicken könnte, weil die sind ja schon alt und verbraucht.
Oh, da kann ich da kurz einhaken.
Sehr gerne.
Was ich da nämlich auch sehr schön fand, der Unterschied, mit dem Admet seinen Vater und seine Mutter anspricht oder versucht zu überzeugen, sich zu opfern. Weil er sagt im Endeffekt zu dem Vater, du hast doch so viel schon gelebt, du kannst auch gar nicht mehr so viele Dinge tun, das ist dir nur noch ein Rest, den brauchst du doch nicht mehr. Das Argument, warum die Mutter sich opfern sollte, war, du hast geboren. Du hast deinen Zweck schon erfüllt, indem du schon geboren hast. Also dieser Unterschied in der Herangehensweise von der Figur, ich glaube gar nicht, dass das Rilke ist, sondern dass er die Figur so gestaltet hat. Aber das fand ich irgendwie sehr spannend. Hat natürlich auch was sehr Verzweifeltes.
Es klingt erstmal sehr respektlos, wie er mit seinen Eltern da umgeht. Aber ich glaube auch, dass dahinter die große Verzweiflung und Todesangst steckt. Weil du sagst, das kommt gar nicht von Rilke. Es gibt eine Stelle, da schreibt Rilke nämlich was in Klammern. Das ist kurz nachdem er seine Eltern da aufgefordert hat, für ihn zu sterben. Da kommt ihm ja noch eine bessere Idee, nämlich Kreon. Und da spricht er Kreon und sagt, die Alten stand da in Klammern, siehst du, sind kein Loskauf. Ich rätsele immer noch, warum Rilke da dieses Stand da in Klammern gesetzt hat oder warum es da überhaupt steht. Hast du eine Idee?
Ich habe überlegt, weil Admet spricht ja Kreon an und er sagt aber scheinbar nicht alles. Also es steht, in seinem Antlitz stand das andere, das er nicht sagte, namenlos erwartend. Und ich glaube, dieser Absatz mit die Alten stand da, siehst du, sind kein Loskauf, ist genau das, was er nicht sagt, was aber im Raum steht zwischen ihm und Kreon, den Freund, den er anspricht.
Ah, jetzt.
Weißt du?
Ja, jetzt geht mir ein Licht auf. Ja, das, was da eben namenlos im Raum steht, ist das.
Ach, also, dass er irgendwie nicht sagen möchte, Kreon, komm, opfer du dich doch für mich, du bist ein viel besseres Opfer, weil du bist noch jung und stark, die alten beiden Säcke da, die will doch eh keiner haben. Das sagt er nicht, aber man Kreon, weiß, dass er das meint.
Kreon soll das quasi selber herausfinden, verstehe.
Genau.
Weil wir gerade bei Kreon sind, das ist ja eines der zwei Rätsel, die für mich da in dieser Ballade auch drinstecken, weil dieser Kreon, der ist uns ja bekannt als König von Theben. Wer Antigone mal gesehen hat, weiß, wer das ist. Dieser Kreon kommt aber in der griechischen Mythologie bei diesem Alkestis-Stoff überhaupt nicht vor. Der ist da irgendwie von Rilke reingeschrieben, oder wie?
Ich war genauso irritiert. Ich habe mich dann ein bisschen in das Recherche-Rabbit-Hole gewagt. Und ich glaube, dass es ein anderer Kreon ist. Nicht der Kreon von Theben, sondern Kreon von Korinth, der in der Medea-Sage vorkommt oder auch in der Argonautensage. Weil Admet selbst ja auch gemeinsam mit Jason einer der Argonauten war, die nach dem goldenen Vlies gesucht haben. Und daher denke ich mal, dass dieser andere Kreon, der gar nichts mit Antigones Kreon zu tun hat, hier reingeschrieben wurde von Rilke als Freund von Admet während seinen Abenteuern.
Da will der Rilke uns ein bisschen aufs Glatteis führen. Mhm. Es gibt noch ein zweites Rätsel und das ist sie. Und zwar nicht die erste sie, die wird ja erklärt. Alkestis selbst beruft sich auf jemanden und zwar sagt sie, hat sie dir's nicht gesagt, da sie dir's auftrug, dass jenes Lager, das da drinnen wartet, zur Unterwelt gehört. Ich habe lange überlegt, wer ist diese sie? Also wer hat Thanatos beauftragt? Und es gibt wie bei jeder Legende ja auch verschiedene Versionen. Die Version, die ich nicht bei Schwab gefunden habe, sondern woanders, besagt, dass Artemis, die Göttin der Jagd, die übrigens die Zwillingsschwester von Apoll ist, sich beleidigt fühlte, weil Admet ihr irgendein Opfer verwehrt hat. Und dass Artemis also diejenige ist, die Admet verdammt und in den Tod schickt. Mhm. Und damit wäre die Auftraggeberin bekannt, die also Thanatos zu Admet geschickt hat. Aber wie kommt Artemis dazu, das Lager, womit ja das Hochzeitsbett gemeint ist, als zur Unterwelt gehörend zu bezeichnen? Und was ich dazu gefunden habe, Rabbit Hole, im Recherche Rabbit Hole, Artemis gilt als strikte Gegnerin der Ehe und überhaupt der Vereinigung von Mann und Frau. Es war die jungfräuliche und keusche Göttin auch. Kannst du mit meiner Deutung was anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Also es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, weil sie dann ja auch erwähnt wird in dem Part, in dem Alcestis erklärt, warum sie in den Tod geht. Nämlich, weil sie die Wahl hat zwischen dem einen Tod, dem tatsächlichen, und dem anderen Tod der Ehe.
Was Rilke auch nicht erwähnt, ist nämlich den Ausgang der Sage, den man dann wiederum bei Schwab nachlesen kann. Da kommt nämlich Herakles zu Besuch, zu Admet, und lässt sich da fürstlich bewirten, weil Admet ihm aus Gastfreundschaft diesen Trauerfall verschweigt. Und Herakles erfährt es dann doch von einem Diener, der ein bisschen pikiert ist, dass der Heros da so rumzecht. Und aus schlechtem Gewissen und aus Dankbarkeit, dass Admet die Gastfreundschaft über seine eigene Trauer stellt, beschließt er, Alcestis aus dem Totenreich zurückzuholen. Mhm. Er kämpft dann mit Thanatos und gewinnt natürlich und bringt Alcestis zurück. Ja. Das ist das, was Rilke hier quasi nur andeutet mit dieser Rückkehr, die sich Alcestis ja anscheinend auch irgendwie erhofft. Da ist der Tod wie so ein Reifeprozess, aus dem man dann erwachsen irgendwie zurückkehrt. Dieses Frauenbild, dass sich die Ehefrau irgendwie für ihren Mann hingibt, ist das noch ein aktuelles Frauenbild? Würde eine heutige Frau so ein Stück noch schreiben? Oder?
Ich denke nicht in diesem Rahmen, weil, also man muss ja auch sagen, Admet kommt nicht so wirklich gut weg in dieser Ballade. Er verhält sich angesichts der Situation, vor allem im Vergleich zu Alcestis, die ja schon mit viel Würde ihre Entscheidung trifft, kommt er ihm schon so ein bisschen kindisch vor, fast. Und Aufopferung in Partnerschaften, egal wie die gestrickt sind, funktioniert heute, glaube ich, nur, wenn das auf Augenhöhe passiert. Also wenn man sich da in der Mitte trifft. Ansonsten wird das immer schwierig, würde ich jetzt behaupten.
Würdest du dich in irgendeiner Form so für einen Mann opfern?
Ich war jetzt noch nicht in der Situation, dass man mir gesagt hat, ey, entweder du stirbst oder hier dein Partner. Gott sei Dank. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich denke, es kommt immer auf die Situation an und auf den Menschen. Ich würde jetzt erstmal sagen, in dem Maß vermutlich nicht. Vor allem nicht für so einen wie Admet in dieser Ballade. aber man kann das im Endeffekt nicht ausschließen, bevor man nicht in so einer Situation war. Deswegen finde ich es schwierig.
Also es wäre natürlich auch eine, also es ist ja auch ein Zeichen von großer Liebe, dass man zu so einem Opfer fähig ist.
Und das kann ja auch etwas sehr Schönes sein. Also es muss ja nicht negativ behaftet sein. Deswegen spielen die Umstände, glaube ich, eine sehr große Rolle. Und deswegen finde ich es gerade so spannend, wie Admet hier in der Ballade dargestellt wird. Und ich finde es auch gerade spannend, dass Herakles nicht auftaucht und als Mann derjenige ist, der Alcestis zurückholt, sondern dass ihr sehr viel Agency gegeben wird von Rilke. Und sie opfert sich zwar auf, aber es ist nicht so negativ behaftet, sondern sie opfert quasi ihr früheres Ich, um eigenständig zu einem besseren Ich zu werden. Und sich dann vielleicht auch aus freien Stücken dazu zu entscheiden, diese Beziehung fortzuführen. Das wissen wir ja nicht. Aber sie sagt, sie kommt zurück.
Also ich habe mich ja auch gefragt, wie Admet dazu kommt, dieses Opfer zu akzeptieren. Weil, wenn man sich vorstellt, er bleibt ja dann auch alleingelassen zurück. Was im Originalmythos ja auch vorkommt, ist, dass, wo es die Söhne schon gibt, Alkestis ihm das Versprechen abnimmt, keine neue Frau zu nehmen, sondern sie in Ehren zu halten und nebenbei auch den Kindern keine Stiefmutter zuzumuten. Das heißt, Admet bleibt also allein und unbeweibt mit seinen Kindern zurück. Das ist nun auch keine schöne Perspektive.
Nee.
Wir könnten noch stundenlang weitermachen, weil je länger man sich diese Ballade anguckt, desto mehr entdeckt man noch. Mhm. Es wird, das kann ich jetzt schon versprechen, nicht der letzte Rilke gewesen sein, den wir hier bei Danner tanzt behandeln. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Beitrag heute.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war Olaf Danner und Agnes Sedlak in der 31. Folge von Danner tanzt. Und jetzt habe ich noch zu guter Letzt ein kleines Rätsel zum Schluss, nämlich die Grabinschrift von Rilkes Grabstein, die er selbst verfasst hat. Da dürfen Sie dann mit schwanger gehen, sage ich mal. Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern. Wow.